Können schon mal Psalm 2 aufschlagen. Der Herr hatte zu mir gesprochen vor, weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, 4 Monaten. Und hat gesagt, es soll eine Predigtreihe geben über die Seligpreisungen und eine Predigtreihe über die 10 Gebote. Als ich gehört habe, Seligpreisungen, da kam in Schulen mir erstmal die Schockstarre, weil ich nicht wusste, was soll ich denn da predigen. Und dann, als ich dann noch hörte, 10 Gebote, dann die Schockstarre, die hielt noch ein bisschen länger an. Und besonders als ich die letzten Predigten dann gepredigt hatte über die Seligpreisungen, dachte ich mir, was soll das noch werden mit den 10 Geboten? So, ihr dürft also gerne für mich mitbeten, dass das etwas wird, was Gott wirkt und was etwas in euch bewirkt, in uns bewirkt. Und genau, wir lesen mal vor dem Gebet noch Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für dieses herrliche Wort aus dem eigentlich nullten Psalm. Wir nennen den Psalm 1, Herr, die Einführung in das Buch der Psalmen, wo du sagst, wohl dem, der über das Gesetz Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Halleluja. Wir preisen dich, wunderbarer Gott, für diese Verheißung, die darin liegt, dein Wort und ganz besonders dein Gesetz zu studieren, es darüber zu meditieren, darüber nachzusinnen, es immer wieder zu uns zu nehmen, darüber uns Gedanken zu machen, mit dir darüber im Gespräch zu sein. Herr, du sagst, es wird uns gründen, wird uns festmachen und wird uns in unseren Geistmenschen so verändern, dass er keine Dürre mehr kennt. Herr, und wir wollen genau dieses Leben führen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wollen sein wie dieser Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit, der Baum, der immer am Wasser steht. Und Herr, wenn wir uns an so heiligen Dingen wie den 10 Geboten vergreifen, Jesus, gib uns Gnade, dass wir das in der rechten Herzenshaltung tun und in einer Ehrerbietung. Du sagst, auf den will ich schauen, der da zittert vor meinem Wort. Und Herr, so wollen wir unsere Herzen immer in der richtigen Position behalten. Nicht so etwas wie die Welt, das die 10 Gebote behandelt, wie so tolle Regeln und allgemeine Sachen, die man sich halten kann und was gute moralische Standards sind. Sondern wir wollen uns dem nähern als das, was es ist, das Wort Gottes. So gib uns Gnade und hilf uns, jetzt hier durchzukommen. Und auch in den nächsten Wochen in Jesu Namen. Amen. So, heute ist Teil 1. Eine Einführung mit dem Titel Warum die 10 Gebote? Geplant sind 11 Predigten. Aber diesmal nicht an einem Stück, sondern mit Unterbrechung. Wir haben ja auch Weihnachten noch zwischendrin und dann unsere Freunde vom Missionswerk, die da zu Besuch kommen, so werden wir nicht die ganze Zeit da dranbleiben, sondern immer wieder zurückkommen. Halleluja. Vor Jahren haben wir mal so ein Evangelisationsprogramm angefangen. Das kennt vielleicht der eine oder andere, das hieß The Way of the Master mit Kirk Cameron und Way Comfort. Und in dem ersten Teil ging es um die 10 Gebote. Und da sind die auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, sag mir mal 10 Biersorten. Und dann ging das los und dann, also auf Deutsch würde es heißen Radeberger, Hasseröder, Sternburger, gehört es Becks, und dann alle möglichen Biersorten, was es alles gibt, hier Felsenkeller und Feldschlösschen und Uns würde alle was einfallen. Und ganz schnell waren die zehn Biersorten fertig. Und dann haben die gefragt, super, und jetzt sag uns mal die 10 Gebote. Also, ja, du sollst nicht töten. Und halt die anderen 9. So, mit den 10 Geboten tun sich die Menschen schwer und auch leider die meisten Christen. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn du mich vor 3 Monaten gefragt hättest, nenn mir mal die 10 Gebote. Mit viel Grübeln und Kopfanstrengen hätte ich sie vielleicht auf die Reihe bekommen. Und ich würde einfach mal vermuten, es kann natürlich sein, dass ihr alle viel heiliger und weiter als ich seid, was ich mir natürlich wünsche. Aber ich würde mal vermuten, dem einen oder anderen geht's ähnlich. Es sei denn, ihr habt es im Kindergottesdienst hoch und runter geleiert und könnt es auswendig. Aber dass diese Gebote, die jeder von uns würde sagen, die sind wichtig, die brauchen wir unbedingt. Das ist etwas ganz Zentrales. Aber in unserem Herz haben sie meistens keinen Platz oder nur einen sehr geringen. Und deswegen, denke ich, möchte Jesus uns hineinführen und diese ganze Predigtreihe wird so viele Facetten haben und so viele verschiedene Auswirkungen. Und ich möchte euch einfach empfehlen, seid offen für das, was der Herr wirken will. Lasst uns mal aufschlagen. Zweite Buch Mose, Kapitel 20. Das ist die allererste Erwähnung, wo wir etwas von diesen 10 Geboten lesen. Ich lese das mal des Überblicks halber mit den Überschriften, also die ganz große Überschrift in meiner Bibel ist, Gott gibt die 10 Gebote. Und ich sage immer zusätzlich an, in welchem Gebot wir uns gerade befinden, dass ihr auch den Überblick habt. 2. Mose 20, Vers 1 bis 17 lesen wir jetzt. Ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. 1. Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht bis in das 3. und 4. Glied, derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 3. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 4. Gebot. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 6. Gebot. Du sollst nicht töten. 7. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. 8. Gebot. Du sollst nicht stehlen. 9. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. 10. Gebot. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, ob ihr euch schon erschlagen fühlt, der Gesetzesprediger jetzt hier auftritt und euch mal so richtig fertig macht, aber ich hoffe, so wird es nicht werden. Vielleicht auch ein bisschen, aber Halleluja. Ich dachte mir gerade, beim 10. Gebot ist es gut, das können wir fast gar nicht brechen, weil keiner von uns hat Esel oder Rind. So sind wir da ganz sicher. Okay, Halleluja. Dieses Kapitel 20 steht im Kontext der allerersten direkten Begegnung, die da stattfindet zwischen dem Volk Israel und seinem Gott. Gott hatte sie herausgerettet aus Ägypten und hatte sie durch das Schilfmeer hindurchgeführt, und dann gingen sie durch die Wüste bis zu diesem Berg, wo diese Begegnung stattfindet. Und die meisten von uns wissen, was da los war. Also da kam ein Donner, ein Blitzen, ein Hörnerschall, ein anhaltender, ein Rauch war dort, ein Feuer inmitten des Berges, der ganze Berg hat gebrannt. Als dann die Ältesten im Feuer waren, sah alles aus wie Kristall. Also es war ein erstaunliches Bild, was das alles abgegeben hat. Und aus dieser Wolke, von diesem Berg, aus diesem Feuer heraus, redet Gott zu seinem Volk. Und das ist die allererste Begegnung, die Gott mit seinem Volk direkt hat. Sonst hat er immer mit Mose geredet. Und hier können wir ein Muster erkennen, was bei jeder Begegnung mit Gott stattfindet. Nämlich, er redet mit uns. Wenn du Gott begegnest, dann wird er immer zu dir reden. Ob du ihn hörst oder ob du hinhörst, ist eine ganz andere Frage, aber er redet immer zu dir. Wenn du dich erinnerst an deine erste Begegnung mit Gott, dann hat Gott irgendwas gesagt. Zu mir hat er gesagt: David, du hast die Hölle verdient, aber ich liebe dich. Halleluja. So, da war ein Wort, was gesprochen wurde, und in diesem Wort, immer in diesem Reden Gottes, kommt, vielleicht nicht immer, aber meistens, kommen Gebote. Gott begegnet uns, er spricht zu uns, aber dieses Reden lässt uns nicht unverändert. Es korrigiert uns immer, es weist uns immer den Blick hin auf das, worum es wirklich geht. Es richtet immer unseren Weg, unser Herz anders aus, als das, wie es vorher war. Deswegen ist, wenn man wirklich eine Begegnung mit Gott hat, man nicht der gleiche wie vorher. Wir könnten jetzt ein Bibelstudium darüber anfertigen, wo Männer und Frauen Begegnungen mit Gott hatten und wie sie vorher waren, was passiert ist und was danach passiert ist. Wir könnten hier eine Befragung stattfinden lassen, und es würde wahrscheinlich zum großen Prozentsatz so aussehen. So, es gibt keine Begegnung mit Gott, indem er nicht uns seinen Standard und das, was für ihn gut und richtig und gerecht ist, vor Augen malt. Und wenn du dich selber kennst und wenn du ein bisschen schon Jesus kennengelernt hast, dann weißt du, wie wichtig das ist, wie verkehrt wir oft sind. Die Sprüche sagen, eines jeden Mannes Weg ist recht in seinen eigenen Augen. Ich mache alles richtig, sonst würde ich es ja nicht machen, wie ich es mache. Und das ist eine der tiefsten und schlimmsten Täuschungen, in denen das menschliche Herz lebt. Zu wissen, davon überzeugt zu sein, so wie ich das mache, mache ich das richtig. Und aber meistens, Überraschung, ist das gar nicht richtig. Zumindest nicht in Gottes Augen. Und deswegen kommt er, so wie bei Rebekka, kommt er, spricht zu uns, zeigt uns etwas, und es findet eine Korrektur statt. Im Alten wie im Neuen Bund, aber auf die Themen komme ich noch zu sprechen. Halleluja. So, wir bleiben nicht, wie wir sind. Und auch nach dieser Predigtreihe, wenn wir uns mit den Geboten beschäftigen, wollen wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern uns mehr und mehr an das Bild Jesu verwandeln. Es gibt in der, es ist immer noch die Vorrede, es gibt in der Gemeinde jede Menge Kontroversen und Diskussionen zum Thema Gesetze und Gebote. Jeder, der schon ein paar Jahre unterwegs ist im christlichen Biotop, der weiß Bescheid, es gibt da so die fachlichen Begriffe. Also meistens wird in freien Gemeinden, also so unsere Art, charismatische Art, gesagt, wir sind frei vom Gesetz. Gott hat uns frei gemacht vom Gesetz und wir sind jetzt unter keiner Gesetzlichkeit mehr. Und dieses Wort Gesetzlichkeit wird behandelt wie so ein großes Monster. Godzilla, ja. wenn ihr den schlechten Film gesehen habt, der steigt aus dem Meer und bedroht alle Welt. Und so ähnlich sehen Christen in freien Gemeinden den Begriff Gesetzlichkeit. Und sie verbinden mit dem Begriff Gesetz und Gebot hauptsächlich Negatives. Aber das ist wie das Monster unterm Bett. Kennt ihr das Monster unterm Bett? Also ich habe als Kind geglaubt, unter meinem Bett ist ein Monster. Ich habe ein paar falsche Filme geguckt, die ich nicht hätte gucken sollen, hatte die Geschichten im Kopf und wusste, unter meinem Bett ist etwas. Und deswegen habe ich mich nicht getraut aufzustehen, weil ich wusste, es kann mich packen. Und dann kommt der Papa oder die Mama ins Schlafzimmer, was hast du denn, mein Kleiner? Ich habe Angst wegen dem Monster unterm Bett. Und jeder gute Vater, jede gute Mutter sagt, ich guck mal. Die guckt unterm Bett und sagt dann, da ist kein Monster, komm, ich zeig's dir mal. Das ist das Monster Gesetzlichkeit. Wir alle denken, das versteckt sich dort. Das ist dort dahinter. Das ist unter meinem Bett. Aber in Wirklichkeit, Überraschung, ist da gar kein Monster. Wann immer du entschieden bist, Jesus nachzufolgen mit aller Kraft und du sagst, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, sondern möchte noch feuriger sein. Ich möchte noch mehr Zeit im Gebet, noch mehr im Wort, noch mehr Menschen von Jesus erzählen. Eine Sache wirst du hören. Du bist gesetzlich. Du bist gesetzlich. Ich habe das rauf und runter gehört, als ich ganz frisch bekehrt war und gesagt habe, Jesus, ich will dir folgen. Du hast mich gerettet aus der Hölle und jetzt will ich dir folgen mit aller Kraft. Und dann lese ich 6 Kapitel am Tag und ich bete jeden Morgen eine Stunde und ich folge ihm nach und ich gehe jeden Freitagabend evangelisieren. Und ich war so feurig und wusste, ja, und die meisten Leute in meiner Gemeinde oder viele um mich herum hat es abgeschreckt. Und haben gesagt, das ist Gesetzlichkeit, das wollen wir nicht. Oder ich gucke nicht mehr diese und jene Filme, ich verschwende meine Zeit nicht mehr mit diesem und jenen, das ist Gesetzlichkeit. So, da wird ein Monster gesehen, was eigentlich gar nicht da ist. Der Grund dafür ist, dass wenn hier einer steht, der in Flammen steht mit der Liebe Gottes und mit dem Eifer Gottes, und ich hier stehe wie so ein Eiszapfen, mir einzugestehen, der hat etwas, was ich nicht habe. Der hat ein Feuer, eine Leidenschaft für Jesus, die ich auch gern hätte. Das zu artikulieren und zu sagen vor Gott und vielleicht sogar noch vor dem Bruder, Herr, leg mir die Hände auf, ich will das auch so wie du, sag mir, wie du es machst, ich will auch so feurig und eifrig sein. Das zu tun, diese Demütigung einzugestehen, ist wesentlich kostspieliger als zu sagen, du bist gesetzlich. So, wir wollen das Monster der Gesetzlichkeit, es gibt Gesetzlichkeit. Ich will nicht sagen, dass es Gesetzlichkeit nicht gibt. Und die Bibel sagt auch sehr viel dazu. Aber eifrig für Jesus zu sein, ihm gefallen zu wollen, Sachen zurückzustecken, die andere sich vielleicht erlauben, Hobbys, Unterhaltungen, was auch immer, worauf man freiwillig verzichtet, weil man Jesus liebt, das ist keine Gesetzlichkeit. Und wenn ich sage, ich will die 10 Gebote halten, weil ich meinem Gott Ehre machen will, in der Art und Weise, wie ich lebe, ist es keine Gesetzlichkeit. Jesus sagt, in den letzten Tagen, wir sind noch nicht mal bei Punkt 1, oh Jesus, hilf mir. In den letzten Tagen, ich bin wieder drin, Halleluja. In den letzten Tagen wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das heißt, die Bindung an das Gesetz Gottes, diese Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und den Geboten Gottes, wird überhand, das Gegenteil davon. Also ich löse mich vom Gesetz, ich will keine Gebote mehr, kein Gesetz mehr. Das wird überhand nehmen und als Folge wird die Liebe der meisten erkalten. Agape-Liebe wird es nicht mehr geben, weil die Gesetze und Gebote Gottes verlassen wurden. Und das ist keine alttestamentliche Lehre, ihr Lieben. Was sagt Jesus? Halleluja. Lest doch bitte mit offenen Augen die Bibel. Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 14 bis 16? Wenn ihr mich liebt, habt ihr keine Gebote mehr. Nein, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde, weil ihr tut, was ich euch gebiete. In Tagesdorf, da haben sie so ein Lied, du nennst mich einen Freund. Und ich dachte mir, wirklich? Ich nenne euch Freunde, weil ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes Evangelium, hätten wir nie gedacht, dass da so viel da drin steckt. Johannes Kapitel 6 sagt, oder Kapitel, ist es Kapitel 8, sagt Jesus, der Vater lässt mich nie allein. Der Vater lässt mich niemals fallen, weil ich alle Zeit tue, was ihm wohlgefällig ist. Ich weiß noch, ich fand das so schön, Kathi war schockiert, als Kathi sagte, am Tisch da beim Essen, ja, aber man kann ja nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich drehe mich zu ihr, wirklich, Schatz? Was steht denn das in der Bibel? Klar steht das in der Bibel. So, ich so, zeig's mir. Dann zog sie sich zurück, Bibleserver suchte und es kam tatsächlich raus, das steht gar nicht in der Bibel. Das steht auf netten Kalenderbildchen und Postern mit christlichen Bildern und kleinen Kätzchen und was es da alles für süße Schnuckelsachen gibt. Aber das steht nicht in der Bibel. Du kannst sehr wohl tiefer fallen als in Gottes Hand. So, wir wollen den Schrecken der Gebote ablegen und das Positive in Geboten sehen. Dass Gott uns etwas gibt, was für uns wichtig ist, was wir brauchen, was unbedingt notwendig ist. So, wir wollen uns jetzt Punkt 1 zuwenden. Die Predigt heißt, warum 10 Gebote? Ich habe jetzt hier 5 Antworten. Erstens, es sind gute Gebote. Überraschung. Es ist gut, wenn du diesen guten Geboten Folge leistest. Wenn du gehorsam bist, den 10 Geboten. Und das musst du noch nicht mal von mir, frommen, tollen Mann, hören. Das kannst du auch im Ethikunterricht hören, wie toll und wie wichtig die 10 Gebote sind. Das habe ich in der 5. Klasse gelernt. Oder in der 6. Von der Welt wird anerkannt, die 10 Gebote sind etwas Wichtiges und etwas Gutes. Sie schaffen eine Grundlage von Moral und von Richtwerten, nach denen wir leben können. Und es tut uns sehr gut, wenn wir das tun, was Gott wohlgefällig ist. Und das ist ganz einfach, den 10 Geboten Folge zu leisten. Regeln, das wisst ihr alle auch aus dem Ethikunterricht, oder vielleicht habt ihr das sogar studiert, Regeln sind wichtig für das menschliche Zusammenleben. Wenn es keine Regeln gibt, ja, von der Kinderkrippe an, bis hin ins Altersheim, muss es Regeln geben. In jeder Familie, in jedem Job, in jeder Gemeinde, überall gibt es Regeln und diese Regeln verleihen uns einen Rahmen. Und in diesem Rahmen können wir uns sicher bewegen, ohne dass der Achim dem Max wehtut und dann, ja, die Regel ist nicht hauen, also hauen sie sich nicht und so geht es allen besser. So, das ist so die ideale Vorstellung. Natürlich kommt es dann des Öfteren zu einem Regelbruch, aber diese Regeln sind wie Leitplanken in unserem Leben. Und wir wissen, solange wir innerhalb dieser Leitplanken sind auf der Autobahn, können wir mit 200 Volker Racho hier lang düsen. Es sei denn, da steht ein anderes Schild. Aber diese Leitplanken verleihen uns eine gewisse Sicherheit. Die sagen uns, wenn ich auf dieser Straße bleibe, kann ich ohne Probleme fahren. Und das sind die Gebote. Das sind die 10 Gebote. Sie verleihen uns einen Rahmen, um uns sicher zu halten. So, wenn ich weiß, Thomas will die 10 Gebote halten und es heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegenüber deinem Nächsten, habe ich eine Sicherheit, dass das, was er sagt, stimmt. Und weil ich auch weiß, weil ich auch die 10 Gebote halten will, kann er darauf vertrauen, was ich sage. Wenn ich mal wütend bin und sauer bin, weil jemand, keine Ahnung, mich wütend und sauer gemacht hat, kann der andere vertrauen, der David bringt mich jetzt nicht um. Weil geschrieben steht, du sollst nicht töten. So einfach ist das. Und so wichtig sind Regeln. So, das ist Punkt 1. Jetzt wird es schon spannender. Punkt 2. Jesus bestätigt und erfüllt das Gesetz. So, gehen wir mal zu Matthäus Kapitel 19. Für viele ist es, war auch ja für mich eine Offenbarung, dass Jesus gar kein neutestamentlicher Prediger war. Jesus hatte ja nur das Alte Testament. Auch die erste Gemeinde war keine neutestamentliche Gemeinde. Die hatten ja auch nur das Alte Testament. Haben aus dem Alten Testament gelehrt, prophezeit, haben aus dem Alten Testament evangelisiert, sodass es vieles, was uns verloren gegangen ist. Und wir kennen alle diese Begebenheit, dieser reiche Mann kommt, dieser reiche Jüngling, ab Vers 16, kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? So, und überraschenderweise sagt Jesus nicht, glaube einfach nur. Glaube an das Blut meines Kreuzes und du wirst erlöst werden. Er fragt ihn ja so direkt, er gibt uns eine Steilvorlage, dass Jesus jetzt mal das Evangelium erklären kann. Aber was sagt Jesus? Vers 17. Er sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. In das Leben einzugehen, hat direkt etwas mit Geboten zu tun. Sonst wäre die schmale Pforte nicht, sonst wäre die enge Pforte nicht eng und die schmale Pforte nicht schmal, und der schmale Weg nicht schmal. So, es hat etwas mit etwas zu tun, was wir erfüllen. Vers 18. Er wollte es jetzt genau wissen. Er sagte zu ihnen, welche? Und Jesus aber sprach, und jetzt kommen wir auf die 10 Gebote, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und er schließt ab mit, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Hier bestätigt Jesus schon mal eine ganze Menge der 10 Gebote. Er sagt, das ist wichtig, wenn du in das Leben eingehen willst. Das ist, ist essentiell, da, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du ewiges Leben erlangen willst. Und die meisten der 10 Gebote werden bestätigt im Neuen Testament. Also das war jetzt gerade Gebot 5 bis Gebot 9. Vater, Mutter ehren, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden. Das 10. Gebot wird zum Beispiel bestätigt, also du sollst nicht begehren, in Römer 13, Vers 9. Das 1. Gebot in 1. Johannes 5, 21. Das 2. Gebot in 1. Korinther 10, 14 und 22. Also die ganzen Gebote finden wir fast alle finden wir wortwörtlich im Neuen Testament wieder. Als etwas, was für uns gilt. Und da kam keiner, hat gesagt, du bist ja alttestamentlicher Bußprediger. Das spielt für mich keine Rolle mehr, ich bin frei vom Gesetz. So, gehen wir mal zu Matthäus Kapitel 5. Bleiben im Matthäus-Evangelium. Und jetzt können wir uns anschnallen. Ich bin ja dafür, dass wir Gurte einbauen in unsere Stühle. So, Matthäus 5, ich lese Vers 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, die Betonung war von mir, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Halleluja. Christus macht es uns allen so klar wie möglich. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir werden dann noch mal versuchen, eine Erklärung dafür zu finden. Wahrlich, ich sage euch, Vers 18, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Du kannst ja mal nach draußen schauen, aus dem Fenster. Himmel und Erde, sind sie noch da? Ja, sie sind noch da. Kein Wort wird vergehen vom Gesetz. Und Jesus sagt hier, eigentlich sagt er, kein Jota und kein Strichlein, also kein Komma, wird vergehen. Und dieses Jota, das ist ganz interessant, habe ich mich mal informiert, muss ja auch mal sein, ist der geschriebene kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das ist nur so ein ganz kleines, so ein Häkchen. Und interessanterweise, im Hebräischen hat ja jeder Buchstabe einen Zahlenwert, ist der Zahlenwert von Jod, also dieses J mit D, J-O-D, 10. Ich glaube, das ist ja interessant irgendwie. Das kann ich jetzt natürlich nicht euch hier festnageln und sagen, so steht es geschrieben. Aber Jesus sagt, von kein J, keines dieser 10 wird vergehen. So, bis alles geschehen ist. Und dann sagt Jesus, wer eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. So, vorhin haben wir gesehen, unser Verhältnis zu Geboten, den Geboten Gottes, hat etwas damit zu tun, ob und wie wir in das Reich der Himmel eingehen. Jetzt haben wir gesehen, dass wie wir zu den Geboten stehen, wie wir mit ihnen umgehen, ob wir danach leben und ob wir so lehren, hat etwas damit zu tun, ob wir groß sind oder ob wir klein sind im Reich der Himmel. Möge Gott bewahren, dass wir diesen dummen Fehler machen, zu sagen, alter Bund, hat mit uns nichts zu tun. Dann wirst du vielleicht im Reich der Himmel sein, aber klein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will das tun, dass ich groß bin im Reich der Himmel. Und da zeigt uns die Bibel einiges. Zum Beispiel dienen, Füße waschen und auch die Gebote Gottes tun und lehren. Und dann in Vers 20, wir sind ja hier in der Bergpredigt, heißt es, ich sage euch, in eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Und mit diesem Vers 20 leitet Jesus einen Bereich ein, der fast die gesamte Bergpredigt einnimmt. Und zwar konfrontiert er ab diesem Vers 20 die scheinheilige Frömmigkeit der Pharisäer. Und was er im Wesentlichen tut, ist, ihren Missbrauch des Gesetzes und ihre falsche Anwendung der Gebote aufzudecken. Das ist ein ganz interessantes Studium. So, zum Beispiel heißt es da, es ist den Alten gesagt worden, also die Überlieferung sagen, Mose hat gesagt, hat geboten. Du sollst nicht Ehebruch begehen, aber wenn du an deiner Frau was Anstößiges findest, dazu gebe man ihr einen Scheidebrief. Und die meisten jüdischen Ausleger legen das sexuell aus, also wenn du etwas Anstößiges findest, kannst du deine Frau entlassen. So, und die Pharisäer haben gesagt, ich habe jetzt zwar hier die Frau, schon ein paar Jahre mit mir rum, ist mit mir unterwegs, und da kommt aber eine schöne Jungfrau daher. Weißt du was? Ich tue jetzt die andere, der gebe ich jetzt ganz offiziell, alles gesetzlich geregelt, einen Scheidebrief, sag adios, dir noch ein schönes Leben, und ich nehme die Jungfrau. Und dann kommt Jesus und sagt, wenn du schon mit deinen Augen die Jungfrau betrachtest und nach ihr begehrst, nach ihr verlangst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Dann bist du schon derjenige, der das Gesetz übertreten hat. Dann bist du schon derjenige, der die Strafe verdient hat, das Steinigen. Die Pharisäer haben gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So steht es im Gesetz. Und das ist ein ganz guter juristischer Ansatz, zu sagen, um Gerechtigkeit in einer Gesellschaft sicherzustellen und dass niemand Verbrechen begeht. Ja, wenn ich weiß, wenn ich Thomas ein Auge aussteche, wird mir danach ein Auge ausgestochen, überlege ich zweimal, ob ich Thomas ein Auge aussteche. So, das ist also ein ganz juristisch guter Ansatz, der zwar nicht in unsere heutige humanistische Zeit passt, aber der doch Gottes Wort ist. Die Pharisäer haben das genommen und haben gesagt, es steht geschrieben, Auge und Auge, Zahn und Zahn, du sollst alles wieder vergelten. Okay, wenn jetzt einer kommt und mich auf die linke Wange schlägt, das ist also ein Schlag mit dem rechten Handrücken, und das ist so viel wie eine Beleidigung. Dann, wenn mich einer beleidigt, habe ich die Pflicht, den zurück zu beleidigen. Ich muss ihn also beleidigen, nicht weil ich das will, sondern weil es das Gesetz sagt. Und Jesus deckt all diese Irrtümer, all diesen Missbrauch des Gesetzes, deckt er auf und sagt, wenn du beleidigt wirst, dann halte die andere Wange hin. Das Gesetz ist nicht so gemeint, dass du sagst, du kannst jedem vergelten, nur weil er dich mal schief angeguckt hat, dass du es ihm gleich zurückzahlst. So, aber diese Religiosität und diese falsche Gesetzesauslegung der Pharisäer wird von Jesus ganz klar und ganz streng zurechtgewiesen. Jetzt bin ich da ziemlich intensiv drauf eingegangen. Ihr könnt das einfach mal lesen, dann ab Vers 20 bis hin ins Kapitel 6, bis Ende, ja sogar bis Kapitel 7, Vers 6, geht diese Konfrontation der Pharisäer. Aber Jesus erklärt uns in diesem Text auch, wie die Gebote zu verstehen sind oder wie einige der Gebote zu verstehen sind. Er erfüllt sie. Er zeigt uns, dass du sollst nicht Ehebruch begehen, nicht nur bedeutet, dass du, wenn du verheiratet bist, nicht mit einem anderen Partner schläfst, sondern dass du darauf achtest, was oder mit einem anderen Mann oder Frau schläfst, sondern dass es vielmehr darum geht, was passiert denn in meinem Herzen? Und dass da der Ehebruch anfängt, dass da die Lüge anfängt, dass da der Mord anfängt. Wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, musst du schon vors Gericht kommen, weil du in deinem Herzen Hass hattest. So, und so ist es ganz wichtig, dass wir die 10 Gebote nicht nehmen als nur die 10 Gebote, sondern dass wir sie durch die Christusbrille lesen. Und du wirst überrascht sein, wenn wir die Christusbrille aufsetzen und das Alte Testament lesen, wird das, was du vorher dort gesehen hast, was so schrecklich war, was solche Anforderungen an dich gestellt hast, noch viel schrecklicher. Jesus schraubt ja den Anspruch nicht runter, er setzt ihn hoch. Seid vollkommen, sagt er am Ende von Kapitel 5, glaube ich. Ja, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Halleluja. So, in Christus wird das Gesetz erfüllt. Dieses Wort, was hier steht für erfüllen, ist das griechische Wort plero. Und das bedeutet so viel wie vollstopfen, ausfüllen eines Hohlraums, befriedigen, ausführen, fertigstellen, bestätigen. Jesus schafft das Gesetz nicht ab oder erklärt es für ungültig. Genau. Ich habe jetzt 3 Unterpunkte. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Versucht dran zu bleiben. Wir sind noch bei Punkt 2. Was bedeutet, dass Jesus das Gesetz erfüllt? Punkt A. Jesus erfüllt die Gesetzesforderung nach Strafe. Jesus erfüllt die Gesetzesforderung nach Strafe. Wir wissen, das Gesetz sagt, jeder, der nicht alles tut, was geboten wird, muss sterben. Und Jesus hat diesen Platz der Strafe für uns eingenommen. Er hing am Kreuz, er ist für uns gestorben, hat sein Leben gegeben, obwohl er unschuldig war. Und er nimmt unsere Sünde, die gegen uns gerichtet war, auf sich. Und in diesem Sinne erfüllt er die Forderung des Gesetzes. Punkt B. Durch Christus erkennen wir die Tiefe und Bedeutung der Gebote in völliger Klarheit. Die Aussprüche Gottes in den Geboten. Ja, das hatte ich schon, Entschuldigung. Also durch Christus erkennen wir die wahre Tiefe und Bedeutung, die Gott uns in den 10 Geboten mitteilt. Dazu können wir mal Kolosser Kapitel 2 aufschlagen. Jonathan, kannst du mal das Licht ausmachen? Beide Lichter ausmachen? Und hat jemand eine Elberfelder dabei? Wir sind hier aktiv bei der Sache. Julia, hast du eine Elberfelder? Dann lesen wir Kolosser Kapitel 2, Vers 14 und dann 16 und 17. Ganz laut ins Mikro.
Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus.
Danke. So, also da waren nun falsche Irrlehrer, die gesagt haben, ihr müsst die Neumonde halten, die Sabbate halten und so weiter und so weiter. Thomas, stell dich mal hin. Ich habe eine kleine Object-Lesson vorbereitet. Eigentlich wollte ich einen Baustrahler haben. Jetzt habe ich nur eine Taschenlampe vom Handy. Komm ein Stück vor. So, bisschen hier hin. Ein Stück zurück. Und ja, okay. Das ist schon okay, so zu erkennen. So, hier haben wir Thomas, eine Lampe. Und hier hinten sehen wir den Schatten von Thomas. Paulus sagt, diese Neumonde, Gebote, diese Satzungen sind ein Schatten Das heißt, die Gebote sind etwas, was wir erkennen können, was wir sehen können, wo wir wissen, okay, da ist etwas, Gott will uns etwas sagen, aber der Körper, der den Schatten erzeugt, steht ja hier. Der Körper ist der Christus. Wir sehen also, wenn wir die Gebote anschauen, muss uns das immer zurück auf Christus bringen. Wir sehen die Gebote, denken, aha, okay, du sollst nicht töten. Und dann fragen wir, Heiliger Geist, wie hängt das zusammen mit Jesus? Zeig mir Jesus in den 10 Geboten. Weil es geht ja am Ende nicht um den Schatten. Es geht um den Christus. Amen. Danke. Ich muss das Licht wieder anmachen. Kannst du immer, wenn du deine Handytaschenlampe anmachst, an den Schatten denken. Wenn wir, und das gilt ja für das ganze Alte Testament, wenn wir das Alte Testament lesen, ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es ist ein Schatten von Christus. Punkt C. In Jesus, also nochmal, Punkt A war, Jesus erfüllt das Gesetz, indem er die Strafe für uns getragen hat. Punkt B war, durch Christus erkennen wir die wahre Tiefe der Gebote in völliger Klarheit. Wir erkennen Jesus in den Geboten. So, er bringt quasi das Gesetz zur Fülle, er füllt es aus, sodass wir verstehen, was es eigentlich bedeutet. Und Punkt C, in Christus haben wir die Erlösten die Möglichkeit, die Gebote zu halten. Denn die Erlösung von Christus ist ja nicht nur eine Erlösung von unserer Sündenschuld, eine Rechtfertigung vor Gott, sondern ist auch eine Erlösung von der Sünde selbst. Wie es geschrieben steht in so vielen Bibelstellen. Was sagt Paulus in Römer 6? Sollten wir, der wir der Sünde gestorben sind, weiter in ihr leben? Und dann kommt eine jüdische Redensart, wir übersetzen das mit das sei ferne. Heute würden wir sagen, bist du bescheuert? Wir, der wir der Sünde gestorben sind, sollten wir wieder zurückkehren? Sollten wir wieder sein wie der Hund, der sein Ausgekotztes wieder frisst, die gewaschene Sau zu wälzen im Kot? Halleluja. In Jesus können wir diese Gebote und die Gesetzesforderungen erfüllen. Der Wandel im Geist ist ein Wandel nach den Geboten Gottes. Der Wandel, der das Leben, Wandel klingt immer so, ein Meter über dem Boden, das Leben in Liebe ist ein Leben in den Geboten Gottes. Und das führt uns direkt zu Punkt 3. Die Gebote beschreiben den Wandel in Liebe. Römer Kapitel 13. Römer 13, Vers 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, und welches anderes Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe. Ich schalle irgendwie so ein bisschen. Kannst du mich ein bisschen leiser machen? Ich habe das Mikro auch hier unten. Einfach nur ein bisschen leiser. Danke. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Danke. Du hast nichts gemacht, okay. Ein Placebo eingeworfen. Also gerade hat es zumindest so komisch, aber ist egal. Ihr versteht mich ja alle. Ja, danke, Jonathan. Habe ich mich wieder toll bloßgestellt. Ist egal. Wieder schön zum Apfel gemacht. Danke, Jesus. Das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, ist ziemlich unpraktisch. So, wenn man es jetzt einfach nur mal als Gebot nimmt. Genauso wie das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und wir als Deutsche wollen ja immer wissen, wie das dann geht. Und das ist, jeder weiß, ihr versteht die Frage nicht mehr, weil ich es schon so oft gesagt habe, dass ich da manchmal explodieren könnte, wenn nach der Predigt, ja, du entfaltest die schönsten geistlichen Schätze. Das Wort Gottes tut sich auf in einer Vielfalt und die Erkenntnis Christi regnet wie ein Segen auf uns herab. Und dann kommt die Frage, aber was heißt denn das praktisch? Wie kann ich denn das jetzt machen? Und ich weiß, die Frage hat durchaus eine Berechtigung und deswegen möchte ich jetzt hier an dieser Stelle darauf eingehen. Das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist recht unpraktisch. Ja, lieben, kann ich das irgendwie anfassen? Was muss ich denn jetzt machen? Gib mir einen 10-Punkte-Plan. Kriegst du. Die Gebote, die 10 Gebote sind enthalten in Liebe. Das heißt, wenn ich lieben will, dann lebe die 10 Gebote. Die Gebote sagen uns, wie wir praktisch lieben können. Ist cool, oder? Und leider sind jetzt die 10 oder was sind Gebote, das heißt, sie sind negativ formuliert. Und wenn wir können die auch umdrehen, und wenn es heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten, kannst du das positiv formulieren, wenn du wissen willst, was Liebe ist, und sagen, rede die Wahrheit mit deinem Nächsten. Denn die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und so hast du das umgedreht, das Gebot, was vorher negativ formuliert war, und du machst daraus auf einmal etwas Positives und du weißt, hey, wenn ich lieben will, kann ich nicht lügen. Und so kannst du das mit all den Geboten, die etwas verbieten, tun, sie umdrehen und zu einem Gebot zum Handeln machen, nicht zum Unterlassen. Halleluja. Viertens. Die Gebote, die 10 Gebote sind das Bündnisdokument Gottes. Ich habe Anfang des Jahres, war das glaube ich, eine Predigtreihe gehalten über den Bund. Und wir haben unter anderem festgestellt, dass bei jedem Bündnisabschluss ein Bündnisdokument ausgestellt wird, wo quasi die Bedingungen des Bundes aufgelistet werden, sodass jeder danach sagen kann, pass auf, wir haben diesen und jenen Bund geschlossen, das steht in den Bedingungen, jetzt erfüll diese Bedingungen. Sonst brichst du den Bund. Und die 10 Gebote sind das Bündnisdokument. Diese Begegnung Gottes mit dem Volk Israel am Berg Sinai war ja ein Bundesschluss. Eine Verbindung, die bis heute anhält, eine feste Zusage an das Volk. Und die Gebote sind die Bedingungen dazu. Und wenn du dir einfach nur mal die Gegebenheiten anschaust, unter welchen Umständen das alles passiert ist, lass uns mal 2. Mose Kapitel 24 aufschlagen. Wurde Mose 24, Vers 12. Wir gucken dann gleich noch ein paar andere Schriftstellen an. Und der Herr sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Also hier lesen wir das erste Mal, Gott schreibt die 10 Gebote selbst auf. Es wird noch verrückter, wenn wir zu vorblättern, zu Kapitel 31, Vers 18. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm, also Gott gab Mose, die beiden Tafeln des Zeugnisses. Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Die 10 Gebote sind die einzigen Gebote in diesem ganzen Katalog von den 5 Büchern Mose. Das sind die einzigen Schriftworte, die Gott selbst aufgeschrieben hat. Alles andere hat der Mose aufgeschrieben. Thomas hat studiert, der kann uns das jetzt mit einem Kopfnicken bestätigen. Ja, danke. Die 10 Gebote ist das Einzige, was Gott mit dem Finger selbst geschrieben hat im Alten Testament. So, sie haben eine herausragende Bedeutung in allen Geboten, die wir dann noch finden können. Dann im 2., 3., 4., 5. Buch Mose. Lass uns mal umblättern zu Kapitel 32. Entschuldigung, Kapitel 34. Oder nee, wir bleiben bei 32. Entschuldigung, ich verwirre euch. 32, 15 und 16. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab. Die 2 Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, diese waren auf beiden Seiten beschrieben. Vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes. Und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Manche gehen davon aus, dass das Hebräische durch diese Tafeln entstanden ist. Das Volk hat 450 Jahre in Ägypten gelebt. Die kannten nur Ägyptisch. Und es ist so ein kleines Rätsel, woher das Hebräische überhaupt kommt. Und das habe ich mal gehört. Kann sein, dass das nicht stimmt. Aber hier sehen wir etwas von der Schrift Gottes. Es kann gut sein, dass das die Begründung der hebräischen Sprache war. Und dann als letztes zu diesem Punkt, Kapitel 34, Vers 27 bis 29. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Und er war dort bei den Herren 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Mose, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. So, und jetzt, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum erzähle ich das alles? Lass uns mal 2. Korinther aufschlagen. Das Neue erklärt das Alte Testament. Man könnte auch sagen, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen. So, wir sehen Bilder im Alten Testament, verstehen sie nicht, wir brauchen die Erklärung. Und wir lesen Erklärungen im Neuen Testament und verstehen sie erst dann völlig, wenn wir das Bild im Alten gesehen haben. So, und hier wird uns auch ein Bild vor Augen gemalt. Und die Erklärung dazu kommt in 2. Korinther 3, ab Vers 3. Jetzt muss ich das Ganze mal finden. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. So, hier haben wir das Erste. Der Geist des lebendigen Gottes. Der Finger Gottes wird im Lukas-Evangelium benannt und in der gleichen Stelle, in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, wird er der Heilige Geist genannt. So, also der Finger Gottes ist der Heilige Geist und er schreibt etwas, genauso wie bei Mose. Und dann geht es weiter. Nicht auf steinernen Tafeln, wie damals, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Damals waren die Buchstaben eingegraben in Stein, eingemeißelt mit dem Finger Gottes selbst. Heute arbeitet derselbe Finger nicht auf Steintafeln, sondern auf unserem Herzen. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Ein Gebot, was auf dein Herz geschrieben ist, hältst du ein. Ein Gebot, was im Gesetzbuch sonst wo geschrieben ist, hältst du nicht unbedingt ein, aber ein Gebot, was auf deinem Herzen geschrieben ist, hältst du ein. Gott möchte seine Gebote auf unser Herz schreiben. Und diese Tüchtigkeit, dieses Gebot dann zu halten, das bedeutet ja Tüchtigkeit, kommt nicht von uns, sondern von Gott. Gott schreibt seine Gebote als ein Bündnisdokument auf unser Herz. Genau derselbe Finger, der die Buchstaben, die Schrift Gottes auf die Steintafeln geschrieben hat, schreibt jetzt auf dein Herz Gebote. Und wenn sie auf dein Herz geschrieben sind, wirst du sie nicht brechen, weil sie dann Teil von dir sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, in Fleisch und Blut übergegangen. Aber wir wollen noch weiterlesen. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, was eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Hier haben wir verschiedene Gegenüberstellungen. Auf der einen Seite sagt Paulus, alter Bund, und dem wird ein neuer Bund gegenübergestellt. Das eine war der Dienst des Todes, doch jetzt ist es der Dienst des Lebens. Das eine war der Dienst der Verdammnis, jetzt ist es ein Dienst der Gerechtigkeit. Und in all dem von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du findest oft Bibelstellen, wo Gott und wo Männer Gottes im Alten Testament sagen zum Volk Israel, ihr haltet die Gebote sowieso nicht. Als sie zu Josua kamen, haben gesagt, wir wollen, dass der Herr unser Gott ist. Und Josua sagt zu ihnen, ihr haltet die Gebote nicht. Ihr folgt Gott nicht nach. Und dann sagen sie, ja doch, wir wollen. Und er sagt, ihr werdet Gott nicht dienen. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. So, da, wo früher Verdammnis war, wo ungerecht, wo Gott Verdammnis war und Tod war und das Alte war, ist jetzt in Jesus das Neue, die Gerechtigkeit, das Leben. Und es ist derselbe Finger, der die 10 Gebote geschrieben hat, der auf unsere Herzen schreibt. Das heißt, diese Gebote kommen im neuen Bund ganz anders zum Leben, ganz anders zur Geltung. Sie werden Teil von uns selber. Und deswegen wollen wir uns mit ihm beschäftigen. Und wir kommen zu fünftens. Und dann habt ihr es geschafft. Das ist jetzt nicht, klingt jetzt nicht so positiv, aber wir müssen es aussprechen, weil es schriftgemäß ist. Gott richtet diejenigen, welche die 10 Gebote nicht halten. Jetzt fragt euch vielleicht, was für eine alttestamentliche Stelle hat er denn jetzt nun wieder ausgegraben? Aber ich muss gar nicht ins Alte Testament gucken. Im Neuen Testament findest du verschiedene Auflistungen von Taten, die das Gericht Gottes verdienen. Und viele von denen, nicht alle, aber viele von denen sind direkte Brüche der 10 Gebote. A, die Werke des Fleisches, Galater 5, Vers 19 bis 23. Wo es heißt, dass diejenigen, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. B, ist die Beschreibung von abgefallenen Christen aus 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, von denen Paulus zu Timotheus sagt, von diesen wende dich weg, mit denen hab nichts zu tun, nimm die Beine in die Hand und lauf weg. Such dir Christen, die bereit sind, mit dir, mir nachzujagen. Und auch mehrere dieser Dinge, die da aufgezählt werden, nicht alle, aber mehrere, widerstehen und sind ein direkter Bruch der 10 Gebote. Und dann abschließend Punkt C ist der Feuersee. In Offenbarung 21, Vers 8, wo es unter anderem heißt, alle die, welche die Lüge tun, brennen da von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, Gott richtet nicht aus heiterem Himmel und ohne irgendwie uns einen Grund zu geben, sondern er richtet unter anderem diejenigen, die die 10 Gebote nicht halten. Und das sollte uns doch Motivation sein, dass eben nicht zu tun, was Gott verurteilt. Selbst wenn Gott uns vergeben hat, wollen wir doch nicht dahin zurückkehren. Selbst wenn wir wissen, Jesus verzeiht uns, Jesus vergibt uns, wollen wir doch nicht zurückkehren zu dem, was Gott verurteilt hat. Das sei ferne, dass wir zurückkehren und wieder für die Sünde leben. So, warum die 10 Gebote? Vielleicht hast du eine Antwort bekommen in dieser Predigt, vielleicht auch nicht. Aber wir wollen noch zusammen beten. Vater, wir danken dir für diese Herrlichkeit. Du sagst, das, was damals verherrlicht war, ist nicht verherrlicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir heute haben. Im neuen Bund des Geistes, Dienst des Geistes, Dienst des Lebens. Herr, wir danken dir für die 10 Gebote. Wir danken dir, Herr, dass das Worte sind mit deinem Finger aufgeschrieben und dass du, Jesus, selbst sie bestätigt hast und gesagt hast, vergreift euch nicht daran, hebt keines dieser kleinsten Gebote auf. Und Herr, wir wollen groß sein im Reich der Himmel. Wir wollen dir Freude machen, wir wollen dich lieben. Und deshalb bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du eben diese Gebote jetzt in den kommenden Wochen, dass du sie auf unser Herz schreibst, dass du sie eingräbst, nicht als ein Buchstabe auf steinerne Tafeln, sondern eingräbst in unsere Herzen hinein, auf dass wir eben diese Herrlichkeit erleben, dass wir in dir sind und die 10 Gebote halten können, aus deiner Gnade heraus, aus deiner Befähigung heraus. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst und leitest durch diese Predigtreihe hindurch und dass du uns Erkenntnis gibst, dass du uns die Herzensaugen auftust. Nicht zuletzt, dass, wo wir die Gebote nicht halten, dass du uns überführst und dass wir auf den Weg der Gerechtigkeit zurückkommen und dass wir so deinen Namen heiligen. In Jesu Namen. Amen.